remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für den 16. Dezember 2021. Heute beschäftigen wir uns mit dem RIAS-Bericht, mit der Dokumentation von antisemitischen Vorfällen, die bei der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin, kurz RIAS, in diesem Jahr gemeldet waren. Danach hören wir einen Beitrag über Anquatschversuche durch staatliche Behörden. Diese versuchen neuerdings durch solchartige Anquatschversuche Informationen über die Organisationsstrukturen linker AktivistInnen zu erhalten. Aber erstmal zu den Kurzmeldungen. Los geht's! Im Großraum Dresden kam es gestern Morgen zu mehreren Hausdurchsuchungen. In dem Ermittlungsverfahren wird gegen insgesamt 6 Beschuldigte zwischen 32 und 64 Jahren ermittelt. Ihnen wird vorgeworfen, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat geplant zu haben. Im Telegram-Chat Dresden Offline-Vernetzung sollen die Beschuldigten Mordpläne gegen den sächsischen Ministerpräsident Michael Kretschmer geschmiedet haben. Die Pläne waren öffentlich geworden, nachdem sich JournalistInnen das ZDF-Magazin Frontal 21 mit falschen Namen Zugang zu der hetzerischen Chatgruppe verschafft hatten. In den Wohnungen der Beschuldigten wurden neben Armbrüsten auch verschiedene andere Waffen sichergestellt. In Leipzig kam es am 13.12., also am Montag, zu einem Angriff auf eine Moschee. Laut mehreren übereinstimmenden Medienberichten wurde die Eyüp-Sultan-Moschee an der Hermann-Liebmann-Straße im Leipziger Eisenbahnstraßenkiez mit Steinen beworfen. Dabei gingen mehrere Scheiben zu Bruch. Eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig gab laut Spiegel-Informationen bekannt, dass sie weder bestätigen noch dementieren kann, ob die Täter aus dem linken Spektrum stammen. Die Moschee ist in den letzten Jahren öfters Ziel von Angriffen mit Steinen und Farbbeuteln gewesen. Die Moschee im Osten Leipzigs ist für die viele Geflüchtete im Viertel die einzige Möglichkeit, ihrem Gebet nachzukommen. Die autonome Antifa Wien habe sich aufgelöst. Das berichtete Emravi, eine emanzipatorische, radikale und widerständige Informationsplattform in Österreich, am vergangenen Montag. Nach eigenen Aussagen der autonomen Antifa Wien habe diese nach 12-jährigem Bestehen innerhalb des zurückliegenden Jahres den Entschluss gefasst, das Kapitel der Politgruppe nun zu schließen. Die autonome Antifa Wien betont allerdings, dass dies keineswegs das Ende des linksradikalen Aktivismus der Mitglieder sei. In einem umfangreichen Text erklärt sich die autonome Antifa Wien und legt dar, weshalb sie die Entscheidung der Auflösung getroffen haben. Dieser Text ist nachzulesen auf der Emravi-Informationsplattform unter www.emravi.org. Vergangenen Donnerstag hat die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin, kurz RIAS Berlin, einen neuen Bericht veröffentlicht. Der Bericht dokumentiert die antisemitischen Vorfälle, die der RIAS Berlin im Zeitraum von Januar bis Juni diesen Jahres gemeldet waren. Wir sprachen mit Benjamin Steines von RIAS Berlin.
RIAS Berlin richtet sich bei der Erfassung der Vorfälle an die Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance, kurz IHRA. Die Vorfälle werden in verschiedenen Kategorien erfasst. Es wird unterschieden nach Vorfalltyp, Gruppen von Betroffenen, Erscheinungsformen von Antisemitismus und politisch-weltanschaulichem Hintergrund. RIAS Berlin unterscheidet bei den Vorfalltypen zwischen Bedrohungen, Angriffen, verletzendem Verhalten, gezielter Sachbeschädigung von jüdischem Eigentum, Massenzuschriften und extremer Gewalt. Insgesamt wurden im Untersuchungszeitraum von Januar bis Juni 522 antisemitische Vorfälle festgehalten. 105 der Fälle werden dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet, also gut ein Fünftel der Fälle. 12% der Fälle werden dem anti-israelischen Aktivismus zugeordnet. Bei 10% gibt es einen verschwörungsideologischen Hintergrund. Knappe 5% finden sich in der politischen Mitte. Einer islamistischen Weltanschauung lassen sich etwa 2,5% zuordnen und einer linken, antiimperialistischen Haltung 1%. Bei diesen Kategorien wurde allerdings pro Vorfall nur eine Kategorie zugeordnet und Überschneidungen werden damit nicht erfasst. Benjamin Steinitz von RIAS Berlin merkt an, dass
die Hälfte der Fälle können wir aber eben auch nicht einem solchen Milieu zuordnen. Und das liegt unter anderem auch daran, dass Antisemitismus sich heutzutage eben gänzlich frei von politischen Milieus auch artikulieren kann. Also dass im Prinzip für die Betroffenen oder aus den uns vorliegenden Informationen überhaupt nicht mehr ersichtlich ist, dass es hier um eine rechtsextreme, islamistische, antiimperialistische oder israelfeindliche Haltung handelt, sondern dass das einfach ganz spontan ohne eine solche politische Verortbarkeit erfolgt.
Im Vergleich zu den letzten Jahren wurden für das erste Halbjahr von 2021 mehr antisemitische Vorfälle registriert als in den letzten Jahren. Nur 2018 erfasste RIAS mehr Fälle als 2021. RIAS Berlin sieht Zusammenhänge zwischen steigendem Antisemitismus und der erneuten Eskalation im Nahostkonflikt im Mai diesen Jahres. Dieser Antisemitismus äußerte sich durch anti-israelische Demonstrationen, Sachbeschädigungen und Anfeindungen von Juden und Jüdinnen und jüdischen Institutionen. Allein im Mai wurden RIAS 211 antisemitische Vorfälle gemeldet. Das ist ein Höchstwert für einen Monat seit Beginn der systematischen Erfassung. Ebenso gibt es Zusammenhänge zwischen der Corona-Pandemie und dem wachsenden Antisemitismus. Benjamin Steinitz beschreibt den Antisemitismus der sogenannten Corona-Demos.
Im Kontext der Versammlung gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben wir quasi generell eine Verrohung von Sprache und Feindbestimmung. Das sind also auch Wissenschaftlerinnen, das sind die Medien, das sind Politikerinnen, die quasi als Feinde identifiziert werden und mit solchen Verschwörungserzählungen, die quasi das alles als so einen geheimen Plan identifizieren oder sich selbst dann auch als, die gehen ganz häufig mit antisemitischen Erklärmustern einher. Also dass man quasi eine konkrete Gruppe für die Umsetzung dieses Plans verantwortlich macht, Menschen, die gar nicht jüdisch sind, zu Juden auch gemacht werden. Also in dem Kontext der Covid-19-Pandemie hat man immer wieder diese Ablehnung von Bill Gates als vermeintlichen Profiteur dieser Impfkampagne identifiziert. Und der wurde dann auch häufig sozusagen als Jude im Prinzip angefeindet oder dargestellt.
In der Bewegung der Corona-LeugnerInnen äußert sich Antisemitismus wiederholt durch Geschichtsrevisionismus und Holocaust-Vergleiche.
Der andere Moment im Zuge dieser Pandemie sind einfach diese unsäglichen Shoah-Relativierungen, die wir beobachten, wenn Leute sich sogenannte Judensterne anheften, um sich als die Juden der Gegenwart als Opfer zu stilisieren und die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie als mit den Anordnungen der Nationalsozialisten parallelisieren. Das ist halt natürlich eine absolute schamlose Verharmlosung des Nationalsozialismus und zutiefst verletzend.
In der Analyse der steigenden Anzahl von antisemitischen Vorfällen ist aber nicht nur die politisch-weltanschauliche Einordnung wichtig. Benjamin Steinitz von RIAS spricht auch über die Normalisierung von Antisemitismus in allen gesellschaftlichen Milieus.
Gibt es für uns ganz klar auch die Feststellung, dass Antisemitismus einfach wie vorhin schon gesagt, gänzlich ohne diese Anlässe als kontinuierliches Problem in Berlin und darüber hinaus präsent ist, sehe er sich in digitaler, verbaler oder auch physischer Gewalt ausdrücken kann und in dieser Weise natürlich den Alltag von Juden und Jüdinnen prägt.
Antisemitische Vorfälle können RIAS in Berlin und in anderen Bundesländern gemeldet werden unter report-antisemitism.de. Festzustellen ist, dass RIAS mehr Fälle gemeldet werden als der Polizei. Bei Betroffenen gibt es eine relativ niedrige Bereitschaft, wegen eines antisemitischen Vorfalls bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Benjamin Steinitz spricht über die polizeiliche Verfolgung von antisemitischen Vorfällen.
Grundsätzlich haben wir eher das Gefühl, dass sehr viel nicht verfolgt wird, beziehungsweise eingestellt wird, wenn es denn zur Anzeige gebracht wurde. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine relativ niedrige Anzeigebereitschaft auf Seiten der Betroffenen, auf der anderen Seite aus unserer Sicht oft sehr, sehr, sehr wenig Engagement, insbesondere auf Seiten der Staatsanwaltschaften, die Dinge dann auch vor Gericht auszuhandeln und zu verurteilen, sondern da gibt es schon häufig dann die Tendenz, sage ich mal, andere Erklärmuster zu finden oder auch Dinge einzustellen, Das ist tatsächlich ein Problem. Ändert sich punktuell in den einen oder anderen Bundesländern, gibt es da mittlerweile Initiativen, gerade in Berlin muss man auch sagen, dass die Staatsanwaltschaft sich da auch bewegt. Aber wenn man das jetzt im bundesweiten Vergleich anschaut, dann hat man schon eher das Gefühl, dass da ein bisschen der Mut, sage ich mal, manchmal fehlt, sich auch mal zu trauen und da einfach auch deutliche Signale an die Verantwortlichen, die für solche Inhalte oder auch an die betroffenen Communities zu senden, dass der Staat hier eben klare Kante zeigt und Antisemitismus, auch wenn er kodiert erscheint, nicht duldet.
Immer wieder kommt es zu Anquatschversuchen durch staatliche Behörden gegenüber politisch aktiven Menschen. Ziel der Anwerbeversuche ist es, Informationen über politische Initiativen und linke Strukturen zu gewinnen. Treffen kann das prinzipiell alle, die in irgendeiner Weise politisch aktiv sind oder Kontakt zur linken Szene haben. Die Anquatschversuche kommen in der Regel unerwartet, da die Behörden es darauf anlegen, die Betroffenen zu überrumpeln und zu verunsichern. Umso wichtiger ist es, sich gezielt auf einen möglichen Kontaktversuch von Seiten der Behörden vorzubereiten.
Immer wieder kommt es zu Anquatschversuchen durch staatliche Behörden gegenüber politisch aktiven Menschen. Ziel dieser Anwerbeversuche ist, Informationen über politische Initiativen und linke Strukturen zu gewinnen. Betroffen sein können davon prinzipiell alle, die in irgendeiner Weise politisch aktiv sind oder Kontakt zur linken Szene haben. Anquatschversuche kommen in der Regel unerwartet, da die Behörden es darauf anlegen, die Betroffenen zu überrumpeln und zu verunsichern. Kurz allgemein zum Verfassungsschutz. Der VS ist der politische Inlandsgeheimdienst des deutschen Staates. Er verfügt über keine polizeilichen Befugnisse und seine Aufgabe ist es, die linke Szene zu durchleuchten und letzten Endes auch zu zerschlagen. Das heißt, er sammelt also Informationen, wie Strukturen aufgebaut sind, wer sich wann, mit wem, wo organisiert und so weiter. Und daraus strickt er dann Lageeinschätzungen, die als Vorlagen für polizeiliche Behörden und zur Kriminalisierung dienen sollen. Prinzipiell kann es bei solchen Anquatschversuchen jeden treffen, der die in Kontakt zur linken Szene steht. Und die Erfahrung zeigt, dass die Behörden sehr breit vorgehen, zum Beispiel gegen Antifaschistinnen, gegen Anti-Atom-Aktivistinnen, Leute, die sich für Freiräume einsetzen und so weiter. Jüngere Aktivistinnen werden angesprochen, weil die Repressionsbehörden glauben, dass sie diese leichter unter Druck setzen können, weil sie vielleicht denken, dass sie noch nicht so politisch gefestigt seien. Ähnliches erhoffen sie sich auch von Leuten, die sich aus ihrer Sicht eher am Rande von der Szene bewegen. Ehemals aktive Leute fallen genauso in dieses Raster, weil der Staat denkt, dass diese vielleicht leichter zum Verrat zu bringen sind. Immer wieder wurde aber auch versucht, langjährige aktive Genossinnen für eine Mitarbeit zu gewinnen, weil sie vielleicht denken, dass sie durch diese an ganz zentrale Infos gelangen können. Sie haben viel Zeit, sich auf einzelne Anwerbeversuche gezielt vorzubereiten und dabei folgen sie verschiedenen Mustern, wen sie wie warum ansprechen und alle können davon betroffen sein. Es handelt sich bei den Verfassungsschützerinnen in Anführungsstrichen um geschultes Personal, das auf Anwerbetouren geschickt wird, geschult darin, wie man verhört und darin, wie man Betroffene verunsichert und zum Reden bringt, auch wenn sie eigentlich nicht reden wollen. Die Behördenmitarbeiterinnen klingeln dann zum Beispiel an der Haustüre oder stellen sich teils einfach als Mitarbeiter des Innenministeriums oder zunächst nur mit einem Decknamen vor. Oder sie passen dich in der Schule, am Arbeitsplatz oder auf der Straße ab. Und um Aktivistinnen zur Mitarbeit zu bewegen, beziehungsweise zunächst einmal überhaupt eine Kommunikation aufzubauen, wurden schon die verschiedensten Methoden angewandt. Beispielsweise werden Drohungen benutzt. Das heißt, sie sagen, dass sie zum Beispiel in deinem Umfeld, sei es am Arbeitsplatz, bei den Eltern, an der Schule und so weiter, von deinen Aktivitäten erzählen oder dass du dich tief in juristischen Ärger begibst oder vielleicht einen Knastaufenthalt riskierst, wenn du nicht kooperierst. Das ist natürlich Quatsch. Oder bestimmte Lockmittel. Das heißt, sie bieten dir für einzelne Informationen oder eine dauerhafte Mitarbeit Geld an oder versprechen dir bei der Ausbildung oder bei der Jobsuche zu helfen oder stellen dir zum Beispiel eine Einstellung eines Gerichtsverfahrens in Aussicht. Ja, eine weitere Taktik ist der Versuch einer Spaltung der Szene. Zum Beispiel bei internen Auseinandersetzungen in politischen Strukturen versuchen sie in Keil hineinzutreiben. Sie befragen dich zu Leuten, mit denen du Auseinandersetzungen hattest und versuchen so eine Entsolidarisierung zu erreichen. Oder sie machen beispielsweise ein Angebot zu einem angeblichen Informationsaustausch. Sie bieten Informationen zum Beispiel über Nazi-Strukturen im Austausch zu angeblich ganz unverfänglichen Infos über die linke Szene an, denn sie seien ja schließlich auch gegen Nazis. Oder sie machen eins auf den verständnisvollen Sozialarbeiter, das kommt insbesondere bei Jugendlichen zum Zug. Das heißt, sie geben an, dass sie besorgt um dich seien, da du ja eigentlich vernünftig, aber leider in falscher Gesellschaft bist. Ja, also verschiedene Taktiken, die da angewendet werden. Wie reagiert man jetzt auf sowas? Zunächst einmal kurz tief durchatmen, möglichst die Ruhe bewahren und dann auf jeden Fall jede Form eines Gesprächs entschieden ablehnen. Und egal wie blöd die Situation auch sein mag, mit den Verfolgungsbehörden zu sprechen, macht alles nur schlechter. Es gibt auch keine Belanglosigkeiten. Das heißt, alles, was die Leute vom Verfassungsschutz zu dir sagen, dient dazu, ins Gespräch zu kommen, Gespräche in Gang zu bringen. Und alles, was du sagst, ist ein Signal für sie, dass sie vielleicht doch eine Chance bei dir haben. Deswegen lehne jede Kommunikation konsequent ab. Und auch die Vorstellung, aus dem Beamten ja, deinerseits Informationen herauszuholen, ohne selbst etwas preiszugeben, ist ziemlich naiv und auch sehr gefährlich. Das funktioniert nicht, weil schließlich sind sie genau darauf trainiert und wir vermutlich nicht. Und wichtig ist auch zu sagen, der Verfassungsschutz hat keinerlei polizeilichen Befugnisse dir gegenüber. Das heißt, gesetzlich gesehen hat er keine Druckmittel gegen dich. Also wirf ihn raus, schick ihn weg. Wenn du von so einem Anquatschversuch betroffen warst, schreibe möglichst schnell ein kurzes Gedächtnisprotokoll. Wann wurdest du wo angequatscht? Wer hat dich angequatscht? Was haben sie gesagt? Mach den Anquatschversuch öffentlich. Insbesondere der Verfassungsschutz als Geheimdienst fürchtet nichts mehr als eine kritische Öffentlichkeit. Zudem können sich deine Genossen dann darauf vorbereiten, weil leider ein Anquatschversuch kommt selten alleine. Sprich mit deinen Genossinnen über den Vorfall, kontaktiere eine Antirepressionsgruppe vor Ort oder eine Anwältin deines Vertrauens. Viele Adressen gibt es im Internet, beispielsweise unter www.rote-hilfe.de oder auch bei den Ermittlungsausschüssen vor Ort. Und denk daran, es geht nicht nur um deinen Schutz, sondern auch um den Schutz deiner Genossinnen, Freundinnen und politischer Strukturen. Ja, was passiert jetzt oder was solltest du tun, wenn trotz allem doch geredet wurde? Leider kann mit einer guten Vorbereitung nicht ausgeschlossen werden, dass Mensch in einer Anquatschsituation mehr redet, als eigentlich gewollt war. Und sei es auch nur, weil man überrumpelt wurde und auf dreiste Anschuldigungen hin sich gerechtfertigt hat oder doch versucht hat, Infos über die Behörden rauszukriegen. Der einzige Weg, trotzdem Schaden von dir und deinen Genossen abzuwenden, ist ein offener Umgang damit.
Das waren Tipps und Tricks, wie auf Anquatschversuchen von Seiten der Behörden zu reagieren ist. An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Wir erinnern an Timo Kelke. Timo Kelke stirbt am 12. Dezember 1991, als er bei einem Raubüberfall im brandenburgischen Meurow erschossen wird. Sowohl der 20 Jahre alte Mörder wie auch die drei Mittäter im Alter zwischen 20 und 29 Jahren gehören einer Wehrsportgruppe an. Die Neonazis wollen ein Fahrzeug für einen Casinoüberfall rauben und Timo Kelke soll dafür ihnen sein Auto überlassen. Der 29-Jährige wehrt sich und wird deshalb umgebracht. Das Landgericht Cottbus verurteilt den Haupttäter wegen Mordes zu 9 Jahren Jugendstrafe. Die Mittäter erhalten Freiheitsstrafen zwischen 3 und 15 Jahren. Timo Kelke wird von der Bundesregierung als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Bruno Kappi. Bruno Kappi wird am 15. Dezember 1992 in Siegen auf dem Weg zur Frühschicht von Neonazis brutal zusammengeschlagen, getreten und sterbend am Boden liegen gelassen. Der 55 Jahre alte Lagerarbeiter ist stark sehbehindert. Bruno Kappi stirbt gegen 5 Uhr morgens an seinen schweren Verletzungen. Weil ZeugInnen sich in ihren Widersprüchen verstricken und polizeiliche Aussagen teilweise widerrufen, kann das Gericht die Täterschaft im Fall Bruno Kappi jedoch nicht zweifelsfrei klären und spricht die angeklagten jungen Neonazis von der Mordanklage frei. Bruno Kappi wird von der Bundesregierung nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Am morgigen Freitag findet um 9 Uhr morgens eine Kundgebung vor dem Eingang des Amtsgerichts Tiergarten in Berlin statt. Anlass ist der Prozess gegen Enno. Enno wurde am Morgen der Räumung der Kiezkneipe Syndikat in Berlin im August 2020 festgenommen. Die solidarische Prozessbegleitung findet morgen ab 9 Uhr in der Wilsnacker Straße 4 vor dem Eingang des Amtsgerichts Tiergarten in Berlin statt. Am Samstag, den 18. Dezember, ist der Internationale Tag der MigrantInnen. Gegen die tödliche Politik der Festung Europa findet am Samstag eine Demo in Berlin statt. Treffpunkt ist um 12 Uhr an der Ecke Bernauer Straße, Ackerstraße. Demonstriert wird für die Abschaffung von Frontex und für Bewegungsfreiheit für alle. Die Neonazi-Partei Der Dritte Weg ist im Plauen politisch und zivilgesellschaftlich stark vernetzt und präsent. Diesen Sonntag, den 19. Dezember, findet unter dem Titel Plauen auf dem Holzweg ein Online-Vortrag zu dem Thema statt. Der Vortrag behandelt die Aktivitäten der Neonazi-Partei, die sich in ihrer Programmatik und in ihrem Auftreten klar am historischen Nationalsozialismus orientiert. Sprechen wird der Verein Colorido e.V. aus Plauen, der dort zur Neonazi-Partei Der Dritte Weg Proteste organisiert und Aufklärungsarbeit leistet. Organisiert wird das Ganze vom Leipziger Verein Lixer e.V. in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen. Der Vortrag findet am Sonntag von 19 bis 21 Uhr online statt. Für die Teilnahme ist die Anmeldung per E-Mail notwendig an lixer@riseup.net. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 16. Dezember 2021. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?